Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründen und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gern nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. SKIT. Wir haben es zurzeit mit Abkürzungen. SKIT steht für Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. Und da ist die aktuellste Befragung jetzt veröffentlicht worden mit Ergebnissen aus dem Jahr 2024. Es handelt sich dabei um den sogenannten Viktimisierungssurvey, also eine Umfrage dazu, wie häufig die Menschen in Deutschland Opfer von bestimmten Straftaten wurden. Und dieser Survey, diese Umfrage wird durchgeführt vom Bundeskriminalamt und den Polizeien der Länder.
Das mag auch erstmal ein bisschen überraschen, weil es handelt sich um eine Dunkelfeldbefragung. Und wer diesen Podcast schon länger hört und gerade auch die ersten Folgen gehört hat, weiß, Hellfeld, Dunkelfeld, die Polizei, die macht eigentlich immer das Hellfeld. Aber das Bundeskriminalamt hat auch eine eigene Forschungsstelle, wo auch Dunkelfeldbefragungen durchgeführt werden.
Und die führen das dann auch tatsächlich durch, gemeinsam mit polizeilich-kriminologischen Forschungsstellen von 10 Bundesländern in der sogenannten Bund-Länder-Projektgruppe Verstetigung einer bundesweiten Dunkelfeld-Opferbefragung. So viel zur Vollständigkeit kann man auch gleich wieder vergessen. Die arbeiten aber jedenfalls zusammen bei der Entwicklung der Befragung, des Fragebogens und es gibt auch noch einen Forschungsbeirat von externen WissenschaftlerInnen. Es ist eine repräsentative Befragung, habe ich gerade schon gesagt. Das heißt, die haben eine Stichprobe gezogen von Menschen, die in Deutschland in Privathaushalten leben und 16 Jahre oder älter sind.
Die Befragung wurde jetzt zum zweiten Mal durchgeführt und sie soll regelmäßig auch in den nächsten Jahren durchgeführt werden. Und das ist eine große Chance, weil bislang haben wir in Deutschland noch keine regelmäßigen Dunkelfeldbefragungen. Und wenn das aber passiert, dann könnte man auch über das Dunkelfeld etwas über Kriminalitätsentwicklung aussagen. Und dann wäre das eine echte Konkurrenz zur PKS, zur polizeilichen Kriminalstatistik, die ja so einige Interpretationsprobleme hat.
Genau, in dem Fall würden wir uns über diese Konkurrenz sehr freuen, weil eigentlich KriminologInnen seit Jahrzehnten sagen, wir brauchen sowas, um wirklich sagen zu können, wie entwickelt sich denn Kriminalität. Weil mit der PKS können wir viel sagen über, wie entwickelt sich das Anzeigeverhalten, wie entwickelt sich die Schwerpunktsetzung der Polizei, aber wir können wenig darüber sagen, wie sich Kriminalität an sich entwickelt. Die Erhebung lief so ab, man konnte per Post befragt werden oder auch online und es war ein 24-seitiger Fragebogen. Dazu kamen nochmal 4 bundeslandspezifische Seiten in manchen Ländern und der Fragebogen lief, so nennt man das in der Sozialforschung, in 4 Sprachen, in Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch. Die Befragung ging von Februar bis Juni 2024 und man hat insgesamt fast 187.000 Menschen angeschrieben und letztlich kamen dann auswertbare Fragebögen von etwas mehr als 60.000 Menschen zustande. Und damit hat sich auch wirklich die Anzahl der Befragten nochmal verändert. Es sind nämlich 15.000 Menschen mehr befragt worden als in der Befragung, die davor war. Also insofern entwickelt sich das Ganze tatsächlich positiv.
Natürlich kann man auch hier nicht jeden Kriminalitätsaspekt erfragen, den man vielleicht in seinem Leben mal so erlebt hat, sondern es sind auch wieder ausgewählte Bereiche. Und es ging einmal um die Wohngegend. Also wie sicher fühlt man sich in der Wohngegend? Wie nimmt man das wahr? Wie zufrieden ist man? Nimmt man physische, soziale Unordnung wahr? Das hatten wir ja schon mal beim Beispiel Angsträume ein bisschen näher ausgeführt. Wie findet man aber auch die Polizeiarbeit? Wie ist der Polizeikontakt? Ja, und vor allem halt das Sicherheitsgefühl. Also wie sicher fühlt man sich im Raum? Inwiefern hat man Sorge, bestimmte Straftaten zu erleben? Oder inwiefern meidet man auch bestimmte Verhaltensweisen, um sich vor Straftaten zu schützen?
Und dann, Viktimisierungssurvey, ging es also auch darum, inwiefern man geschädigt wurde durch Kriminalität mit oder ohne Gewaltanwendung und auch durch sexualisierte Gewalt. Man hat dann auch nochmal nachgefragt, inwiefern man von Vorurteilskriminalität und Partnerschaftsgewalt betroffen war. Außerdem, und das ist ja der echte Mehrwert von Kriminalitätsbefragungen im Dunkelfeld, wurde das Anzeigeverhalten abgefragt. Also inwiefern hat man der Polizei von dem Vorfall berichtet und was hat dafür oder dagegen gesprochen? Außerdem ging es um Tatumstände, was diese Opferwerdung mit einem gemacht hat und ob man Unterstützung angenommen hat. Und dann gab es noch ein paar soziodemografische Fragen, also wie alt sind sie, wie leben sie etc.
Der vorliegende Bericht zu der Befragung konzentriert sich auf drei zentrale Themenbereiche. Das Aufkommen an Opfererlebnissen, das kriminalstatistische Dunkelfeld und das Sicherheitsgefühl der Bürger. Weitere Inhalte von SKIT werden in künftigen Publikationen behandelt.
Also insofern, wenn wir jetzt nicht auf alle Aspekte eingehen, von denen wir gerade gesagt haben, dass die abgefragt werden, hat das damit zu tun, dass sie einfach noch nicht publiziert sind. Beispielsweise gibt es noch zum Anzeigeverhalten erst sehr rudimentäre Infos. Man weiß noch nicht, was für oder gegen die Meldung bei der Polizei gesprochen hat. Bei dieser Publikation, da kommen sicher in der Zukunft noch weitere.
Dann schauen wir mal darauf, wie häufig bestimmte Straftaten denn auftauchen, also wie häufig Personen da Opfer werden. Befragt wurde so zum Zeitraum 2023. Hier sehen wir erstmal, wenn wir uns den Bereich Eigentums- und Vermögensdelikte anschauen, dass fast jede fünfte Person, 18%, Cyberkriminalität erlebt hat. Jede achte Person hat einen Diebstahl erlebt und auch ebenso jede achte Person hatte eine Art von Betrug erlebt. Ein bisschen weniger, 10% berichten, dass sie eine Sachbeschädigung erlebt haben.
Da war zum Beispiel führend die Beschädigung eines Autos. Also man kommt dann wahrscheinlich zu seinem Auto und irgendwie der Spiegel ist abgetreten oder es hat einen Kratz oder wie auch immer. Dann ging es zu etwas stärkerer Kriminalität, nämlich Gewalt und Sexualdelikte, also sexualisierte Gewalt. Und hier sieht man, dass verbale Gewalt außerhalb des Internets eine große Rolle spielt. Jede siebte Person hat das erfahren, 14%. Und verbale Gewalt im Internet sogar weniger, nur 6,1%. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte es eher andersrum erwartet. Eine Körperverletzung haben ungefähr 3% der Menschen erlebt und davon waren Männer signifikant häufiger betroffen als Frauen. Ebenso waren Männer häufiger betroffen von verbaler Gewalt im und außerhalb vom Internet.
Das mag auch überraschen, dass es 2,6% waren, die Gewalt erlebt haben. Man muss dazu sagen, gefragt wurde jetzt nicht jemals im eigenen Leben, also nicht diese Lebenszeitprävalenz. Jedenfalls ist das jetzt nicht der Befund, quasi auf das sich das bezieht, sondern innerhalb eines Jahres. Aber das zeigt auch nochmal, ja, dass man, wenn man repräsentativ fragt und nicht ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen oder so, da auch eher einen geringen Wert hat, dass man Gewalt erlebt innerhalb von 12 Monaten.
Während die drei Delikte jetzt von Männern häufiger erlebt wurden, ist die sexuelle Belästigung, die 7,1% der Bevölkerung insgesamt angeben, bei Frauen deutlich häufiger. Die erleben die fast 4-mal so häufig wie Männer. Sie sind insgesamt öfter betroffen von Sexualdelikten, verbale sexuelle Belästigung im und außerhalb vom Internet, körperliche sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und Zwang zu sexuellen Handlungen erleben Frauen also häufiger. Insgesamt lässt sich sagen, dass Gewalt und Sexualdelikte eher in jüngeren Alterskategorien auftreten und mit steigendem Alter abnehmen. Auch das überrascht uns nicht als Kriminologinnen. Das ist ein Befund, den wir kennen. Und man sieht, dass gerade von verbaler Gewalt außerhalb des Internets bei den 16- und 17-Jährigen mehr als jeder Dritte betroffen ist. Und dann sinkt das Ganze kontinuierlich. Das Gleiche gilt bei der Körperverletzung. Auch da sind 16- und 17-Jährigen am stärksten betroffen. 8,5% berichten davon. Bei den 18- bis 24-Jährigen berichten nur noch 5,1% davon. Und dann sinkt es wirklich kontinuierlich weiter. Und bei den über 84-Jährigen sind es dann noch 0,2%, die von Körperverletzung betroffen sind.
Das Interessante bei den Dunkelfeldbefragungen ist ja auch immer das Anzeigeverhalten. Das können wir ja über die Hellfelddaten nicht rausbekommen, weil da wurde ja angezeigt, in den allermeisten Fällen auch von betroffenen Personen. Und wenn man jetzt aber hier schaut, dann zeigt sich, hier werden von vielen Taten berichtet, die gar nicht der Polizei gemeldet wurden. Und es gibt Unterschiede nach Geschlecht teilweise. Also bei verbaler Gewalt offline zeigen Männer häufiger an als Frauen, nämlich fast 9%, während Frauen ungefähr fast 5% anzeigen. Auch bei der sexuellen Belästigung ist der Anteil ähnlich, indem Männer anzeigen, Frauen hier sogar noch mal niedriger. 2,4% der Frauen zeigen eine sexuelle Belästigung an. Hier gab es ja vor einigen Jahren einen neuen Straftatbestand. Also wir sehen auch hier, weil ja oft immer so der Ruf nach neuen Gesetzen auch ist, nach neuen Strafen. Da sehen wir oft ist aber das Problem, dass sie gar nicht angenommen werden, dass es vielleicht gar nicht das ist, was die Betroffenen erstmal brauchen oder es andere Hürden gibt, zur Polizei zu gehen. Es wird anscheinend wenig davon Gebrauch gemacht.
Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass Männer häufiger sexuelle Belästigung anzeigen als Frauen. Ich hätte irgendwie erwartet, also auch jetzt ohne empirische Grundlage, dass Frauen sich das eher trauen und Männern das irgendwie peinlich ist, zu sagen, sie wurden sexualisiert belästigt. Insofern finde ich das spannend, dass meine Erwartung hier komplett falsch lag. Das ist nämlich das Wichtige an der Empirie, dass sie einfach uns zeigt, was die Realität so tut und das wenig mit unseren Gefühlen zu tun hat. Wir sehen ansonsten bei den Anzeigequoten kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern, außer Bei der Körperverletzung durch mehrere Personen ohne Waffe oder Gegenstand, kompliziert, aber ist so dieses Delikt, da zeigen nur ein Viertel der Männer an, wenn ihnen das passiert, und von den Frauen, denen das passiert, fast zwei Drittel. Also da sind Frauen deutlich häufiger beim Anzeigen.
Dann wurden auch vorurteilsgeleitete Straftaten bzw. Gewalttaten erfasst. Das bedeutet Vorurteilskriminalität, dass jemand Opfer wird, weil der Täter, die Täterin die Person zuschreibt zu einer bestimmten Gruppe, gegen die sich quasi die Gewalt richtet. Also die haben keinen persönlichen Konflikt, sondern jemand wird als queere Person gesehen, interpretiert, wie auch immer. Und der Täter, die Täterin hat da irgendwie einen Groll dagegen und richtet sich quasi mit der Tat gegen diese Gruppe. Das ist so das Besondere bei dieser Vorurteilskriminalität. Haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ja, und hier werden auch Sachen zu befragt. Es sind auch Sachen, die man nicht aus der polizeilichen Kriminalstatistik herauslesen kann beim Hellfeld, sondern da gibt es die PMK-Statistik, also eine gesonderte Statistik. Wir können nicht alles, was wir hier aus dem Dunkelfeld haben, 1:1 natürlich mit den Hellfelddaten dann irgendwie abgleichen.
Und man muss hier jetzt nochmal aufpassen, hier ist nämlich der Moment, wo man, wenn man sich mit vorurteilsmotivierter Kriminalität beschäftigt, wo die Forschung immer sagt, Vorsicht, wenn man eine bevölkerungsrepräsentative Befragung hat, unterschätzt man das eigentlich systematisch, weil nicht alle Menschen in eine Gruppe fallen, auf die etwas zutrifft. Also nicht jeder ist Teil einer vorurteilsbelasteten Gruppe. Und da müsste man eigentlich erstmal schauen, können die Menschen betroffen sein? Und dann müsste man die Zahlen nochmal gucken. Insofern wird sie in Bevölkerungsbefragungen systematisch unterschätzt, weil manche eben gar nicht Ziel von vorurteilsgeleiteter Kriminalität sind. Trotzdem ist die Zahl hoch. Fast 12% erlebten mindestens eine vorurteilsmotivierte Gewalttat im letzten Jahr.
Ja, worauf hat sich quasi diese Vorurteile bezogen, diese Gewalt? Einmal waren die geschlechtsbezogen oder auch in Bezug auf die politische Einstellung, Zugehörigkeit zu einer anderen ethnischen Gruppe, auch das kam vor, oder die Queerfeindlichkeit, dass es sich auf Homo- oder Bisexualität bezogen hat. Und in einem geringen Anteil hier war die Tat motiviert aufgrund der Behinderung des Betroffenen.
Die Anzeigequote hat variiert, je nachdem, welcher Anlass für die vorurteilsgeleitete Gewalt zugrunde lag. 15% haben angezeigt, wenn die Opferwerdung wegen einer vermuteten Zuwanderung nach Deutschland passiert ist. 10%, wenn es Hautfarbe oder Religion war. Etwas weniger, wenn es aufgrund der Ethnizität war. Bei der politischen Einstellung haben dann nur noch relativ wenige, 2,2% angezeigt. Bei sexueller Orientierung ähnlich, bei Behinderung ähnlich. Insofern variiert die Anzeigequote eben nochmal danach, was der Grund für die Gewalttat war.
Ein weiteres Themenfeld ist die Partnerschaftsgewalt. 1,4% der Bevölkerung, die befragt wurden, gaben an, dass sie Partnerschaftsgewalt erlebt haben. Hier waren Frauen eher vertreten, 2% als Männer, wo 0,8% angaben, Partnerschaftsgewalt erlebt zu haben innerhalb eines Jahres.
Wir haben ja vor kurzem die Folge zu Lesubia aufgenommen, wo es genau um Gewalt in Partnerschaften ging. Und da sind die Zahlen deutlich höher. Da geht es aber eben um eine Lebzeitprävalenz. Also ist in ihrem Leben das schon mal passiert? Und hier geht es darum, die 2% der Frauen und 0,8% der Männer haben das in den letzten 12 Monaten erlebt.
Ferner wurde das Anzeigeverhalten erfasst, haben wir jetzt ja schon mehrmals erwähnt, dass das ganz viel Aussagekraft dann auch über das Hellfeld hat. Also was ist im Hellfeld gut abgebildet? Das ist weniger gut. Und hier sehen wir, dass Eigentums- und Vermögensdelikte eher angezeigt werden. Das passt auch in den kriminologischen allgemeinen Befund, was eher Anzeige motiviert. Diebstähle wurden zur Hälfte angezeigt und 56% der Wohnungseinbrüche.
Wobei das übrigens nochmal gestiegen ist. Also wenn nichts wegkam und kein Schaden entstanden ist, dann weniger. Und in dem Moment, wo auch tatsächlich Schaden entstanden ist und was geklaut wurde, waren es fast 100%.
Das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe auch diesen Prozentwert irgendwie so gesehen heute in den Nachrichten. Irgendwo tauchte er auf und habe mich ein bisschen gewundert darüber, weil Wohnungseinbrüche eigentlich immer so das Deliktsfeld ist, wo sehr viel angezeigt wird, weil es schon auch ein Delikt ist, wo die Leute meinen, das ist jetzt kein Kavaliersdelikt und man den Täter, die Täterin nicht kennt. Und das sind alles so viele Faktoren, die eher Anzeige motivieren. Insofern ist hier die Unterscheidung auch nochmal wichtig. Es gibt einfach auch Einbruchsformen, die wirklich ganz lapidar sind, wo nicht viel passiert ist, wo es vielleicht auch wirklich ein Versuch war, wo es Kratzer an der Tür gibt. Aber wenn was geklaut wird, umso schwerer wird eigentlich auch angezeigt. Relativ gering ist es bei Cyberkriminalität, ungefähr 20%, also deutlich geringer als die anderen Eigentums- und Vermögensdelikte. Bei Betrug zeigt ungefähr ein Viertel der Befragten an und etwas höher bei Sachbeschädigung mit 34%. Das könnte auch was damit zu tun haben, dass man vielleicht auch eine Versicherung hat und sich erhofft, den Schaden auch wieder gut geschoben zu bekommen. 30% zeigen Körperverletzungen an und bei Sexualdelikten, und das ist ein Wert, den wir ja an vielen anderen Befragungen ja auch schon als sehr niedrig sehen und immer wieder darauf hinweisen, zeigen nur 6,2% der Betroffenen an. Und wenn man sich das mal so richtig vergegenwärtigt, dann wird auch klar, die Angaben, die wir da aus der polizeilichen Kriminalstatistik haben, die sind eigentlich nichts wert, weil das so ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt ist. Und oft werden sie doch herangezogen, auch gerade wenn es um die Tatverdächtigen geht, wenn es um die Staatsangehörigkeit geht beispielsweise. Aber das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Über das Hellfeld können wir einfach nichts über Sexualkriminalität lernen oder erkennen.
Und noch weniger können wir nur lernen über verbale Gewalt im Internet, über das Hellfeld. Da zeigen nämlich noch weniger Menschen an, nämlich nur 1,7%. Das passt zu der sogenannten Broken Web Theorie, die besagt, dass die Menschen einfach die Polizei nicht als zuständig im Internet wahrnehmen, sondern eher das Gefühl haben, okay, hier passt sowieso niemand auf, hier ist ein rechtsfreier Raum, hier kann jeder und jeder sagen und tun, was er oder sie will. Und insofern ist es so ein bisschen aufgeben. Man sagt dann halt, okay, dann zeige ich eben nicht an.
Ein weiterer Themenschwerpunkt ist das Sicherheitsempfinden gewesen, die Kriminalitätsfurcht. Und hier sehen wir erstmal etwas, was ganz oft anders kommuniziert wird, nämlich, dass die Menschen in Deutschland sich sehr, sehr sicher fühlen draußen. Vor allem tagsüber in der eigenen Wohngegend haben wir ein hohes Sicherheitsgefühl. Wo es dann geringer wird, das ist dann nachts, vor allem auch an bestimmten Plätzen wie Bahnhöfen, Parkanlagen. Und Unterschiede zeigen sich auch in Bezug auf Geschlecht, dass Frauen sich weniger sicher fühlen als Männer. Ausnahme, eigene Wohngegend am Tag. Also das muss man immer wieder sagen. Da, wo wir im Alltag viel Zeit verbringen, fühlen die Menschen sich eigentlich auch sehr sicher.
Übrigens führt das dann zu ganz interessanten Schutz- und Vermeideverhaltensweisen. Also fast die Hälfte der Leute weicht nachts fremden Personen aus. Das ist doch ganz spannend. Und wenn man im Urlaub ist, achten viele darauf, dass die Wohnung oder das Haus bewohnt wirkt. Dann ist ungefähr ein Drittel im öffentlichen Raum besonders achtsam, meidet zum Beispiel den ÖPNV bei Nacht. Man verlässt nachts nicht das Haus oder nur in Begleitung. Also das ist schon ganz spannend, was da alles so passiert und wie sich das tatsächlich eben auch auf unser Verhalten auswirkt. Obwohl man jetzt sagen kann, okay, aber Kriminalitätsfurcht ist vielleicht auch übertrieben. Ich mache jetzt nur mal eine Meinung, die man haben kann. Dann kann man sagen, ja, dann ist doch egal. Aber es ist nicht egal, weil dann eben Menschen tatsächlich sich zu Hause verschanzen und nicht mehr raustrauen und das Gefühl haben, es wird alles immer gefährlicher. Also das muss man schon ernst nehmen.
Jetzt hatten wir ja anfangs gesagt, dass diese Befragung zum zweiten Mal durchgeführt wurde, mit unterschiedlichen Personen natürlich. Aber das Schöne ist dabei, dass wir jetzt eine leichte Entwicklung daraus ablesen können. Jedenfalls, was sich verändert hat gegenüber Skit 2020. Und wenn wir hier die Kernbefunde uns anschauen, dann sehen wir, dass es eine erhöhte Betroffenheit von Eigentums- und Vermögensdelikten gibt. Insbesondere Datenmissbrauch im Internet, Waren- und Dienstleistungsbetrug und Angriffe im Online-Banking. Also das hat zugenommen zu der Befragung im Jahr 2020.
Und auch das übrigens hat wieder reale Konsequenzen. Ungefähr 17% vermeiden es, Geldgeschäfte im Internet abzuwickeln. Und das ist spannend, wenn man sich mal überlegt, was man eigentlich nicht mehr machen kann, wenn man nicht Online-Banking macht oder Online-Dinge bezahlt. Also insofern auch hier wieder reale Konsequenzen. Ebenso verändert haben sich die Gründe von vorurteilsgeleiteter Gewalt. Es geht jetzt stärker um das andere, anderes Geschlecht, andere politische Einstellung, andere ethnische Gruppe, der man jemanden zuschreibt. Differenz ist jetzt hier eine Kategorie, die hier tatsächlich ganz stark gemacht wird. Und es kommt ja jetzt der Interpretation von mir zu so einem In-Group-Out-Group-Phänomen. Also man sorgt sich vor Fremden, das überhaupt nichts Neues ist, was total Übliches. Aber das ist etwas, was wir durch diese Befragung nochmal ganz deutlich erkennen können.
Es zeigen sich auch mehr Gewaltdelikte und das mag jetzt verwundern, denn vor kurzem kam die neue Kriminalstatistik heraus. Sie zeigt ja einen leichten Rückgang von Gewaltkriminalität. Man muss aber hier beachten, erstens, man kann Dunkelfeldbefragungen nicht so 1:1 immer vergleichen mit Hellfeldbefragungen. Das ist einfach eine andere Systematisierung und das sind eigentlich auch andere Zeiträume und andere Logiken dahinter. Und man muss hier bei der ersten Skit-Befragung auch mit bedenken, dass sie 2020 durchgeführt wurde, also zur Corona-Zeit. Und gerade da war Gewalt relativ niedrig, weil halt viele Kontexte, in denen üblicherweise Gewalt stattfindet, Feiern, Alkohol, viele Menschen irgendwo zusammen, nicht gegeben waren.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammengefasst lässt sich sagen, Die Befragung SKIT, Sicherheit und Kriminalität in Deutschland, ist die zweite in einer Reihe von jetzt gestarteten Dunkelfeldbefragungen des Bundeskriminalamts. Ziel ist es, dem Hellfeld, das von sehr vielen Verzerrungsfaktoren beeinflusst ist, eine langfristige Dunkelfeldbefragung gegenüberzustellen. Die Ergebnisse sind sehr interessant, weisen deliktspezifisch darauf hin, dass es ganz unterschiedliche Anzeigequoten gibt. Und wir erfahren auch, dass das Sicherheitsgefühl in Deutschland im Allgemeinen hoch ist, es aber durchaus Unterschiede nach Bevölkerungsgruppen, Uhrzeiten und Orten gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.